Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten.
Na, bist du neu in der Führung oder gerade auf dem Weg dahin? Herzlichen Glückwunsch und willkommen im vielleicht spannendsten, aber auch herausforderndsten Kapitel deiner beruflichen Reise. In dieser Folge sprechen wir darüber, was eine gute Führungskraft heute ausmacht, mit ehrlichen Herausforderungen und praktischen Tipps. Denn fachlich top zu sein reicht nicht und ist ja auch gar nicht Sinn der Sache. Führung ist eine Haltung. Viele Führungskräfte, die ich persönlich kenne oder mit denen ich so im beruflichen Alltag spreche, mit denen ich zusammenarbeite, viele werden einfach super unvorbereitet in die Rolle geworfen. Und wer Folge 1 zum Beispiel gehört hat, weiß auch, dass es bei mir auch so war. Ich bin ja an meinem ersten Tag in der Pharma, also ich war an der Uni vorher, habe promoviert und an meinem ersten Tag in meiner neuen Arbeit im großen Konzern bin ich dann von meinem Chef rumgeführt worden und jemandem vorgestellt worden und sie meinte so, ja, ich weiß, wer du bist, die Laborverantwortliche und ich so, ich? Was? Und habe dann erfahren, ja, ach so, übrigens, du bist dann verantwortlich für das Labor und du bekommst übrigens auch ein Team und ja, dann war ich da an meinem ersten Tag in einer Industrie, die ich nicht kannte, mit Verantwortlichkeiten, die ich nicht kannte, in einer Firma, die ich nicht kannte, mit lauter Leuten, die ich nicht kannte und sollte ein Labor aufbauen mit Regeln, die ich nicht kannte und ganz nebenbei noch Führungskraft sein, was man halt so macht an seinem ersten Tag. Mein Team gab es damals noch nicht und wie gesagt, das Labor war auch noch nicht fertig, aber ich glaube, das ist so das Epitom für unvorbereitet in die Führungsrolle geworfen worden. Je nachdem, wie man natürlich in die Rolle gekommen ist, erwarten einen ganz unterschiedliche Herausforderungen. Es ist natürlich nicht immer so dramatisch wie bei mir und jeder hat da so seine eigenen Herausforderungen. Aber sobald man irgendwie vom Experten zum ersten Mal Führungskraft wird, dann ist immer eine Herausforderung auf jeden Fall da. Das Aufgabenfeld verändert sich nämlich komplett. Also plötzlich ist man Entscheider, Koordinator, Coach, Konfliktlöser, Kommunikator und was einem sonst noch so alles einfällt und ist gar nicht mehr selbst an der Arbeit mitbeteiligt. Dadurch ändert sich zum Beispiel auch automatisch das Ergebnis eines erfolgreichen Tages. Also wenn ich noch als Experte nach Hause gegangen bin und gesagt habe, heute habe ich das und das geschafft, heute hatte ich vielleicht sogar was Physisches in der Hand, was ich jetzt also nicht mit nach Hause nehmen kann, aber ich habe was geschaffen. Und als Führungskraft sieht der Tag plötzlich ganz anders aus. Ich muss Erfolg für mich ganz neu definieren, habe plötzlich ganz andere Aufgaben und auch ganz andere Herausforderungen. So ein paar typische Herausforderungen, die ihr vielleicht in unterschiedlichem Grad selber alle kennt, sind so Sachen wie, klar, mit dem Rollenwechsel kommt A, klar, eine neue Rolle, B, vielleicht so ein bisschen ein Identitätskonflikt. Je nachdem, wie man in die Rolle gekommen ist, hat man vielleicht auch gar keine Führungsausbildung bekommen und entsprechend auch relativ wenig Erfahrung. Man soll jetzt im neuen Team Vertrauen aufbauen, Autorität aufbauen, delegieren. Vielleicht ist man da ein bisschen unsicher. Man bekommt sowohl von oben als auch von unten Druck. Und dann geht es natürlich auch noch um so Sachen wie Selbstmanagement und mentale Belastung. War bei mir tatsächlich auch ein großes Thema, gerade mentale Belastung am Anfang. Von dem her, ja, das sind so ein paar Beispiele für typische Herausforderungen, wo sich einige von euch vielleicht auch einfach direkt wiederfinden. Und da steht man da so da am Anfang von der neuen Führungsrolle und fragt sich, wer sind eigentlich diese ominösen guten Führungskräfte und wie werde ich eine davon? Und das schauen wir uns jetzt gleich genauer an, indem ich euch drei Fragen beantworten werde. Erstens, was verstehen wir allgemein unter einer guten Führungskraft? Was macht eine gute Führungskraft eigentlich aus? Und welche Puzzleteile braucht es dafür? Aber zuerst einmal, was muss eine Führungskraft überhaupt machen? Also wenn man sich das mal so anguckt, gibt es dann natürlich die zwei Seiten. Einerseits, aus Unternehmenssicht, sollte eine Führungskraft prinzipiell eine Gruppe Menschen zu einer bestimmten Leistung bewegen und am besten noch dafür sorgen, dass sie das Unternehmen nicht unbedingt verlassen. Aus Mitarbeitenden-Sicht kann das natürlich sehr unterschiedlich sein, was denn eine Führungskraft machen soll. Also sie soll sicherlich koordinieren, motivieren, mich als Mitarbeiter entwickeln, meine Arbeit wertschätzen, Sie soll sich für mich oder für uns als Team einsetzen, Prioritäten und Zeit managen, Stress managen, auf Bedürfnisse eingehen, gut kommunizieren, mir Freiraum geben, mir Struktur geben. Also das kommt natürlich sehr darauf an, welchen Mitarbeitenden wir fragen, um dann zu wissen, was eigentlich eine Führungskraft aus deren Sicht machen soll. Aber was verstehen wir eigentlich allgemein unter einer guten Führungskraft? Wenn man sich den Konsens mal so anschaut, zum Beispiel auch was auf LinkedIn immer wieder so steht, dann sind wir natürlich weggekommen von einem, ich sag jetzt mal, alten Führungsstil, der eher autoritär war, sehr kontrollierend, frei nach dem Motto, ich Chef, du nix. Und wenn ich sag, spring, dann fragst du einfach nur, wie hoch und alles andere ist nicht dein Problem. Davon sind wir ja zum Glück inzwischen zumindest großteils, hoffentlich, weggekommen. Und Führung bedeutet heute natürlich viel mehr kooperativ arbeiten, coachend unterwegs sein, Menschen fördern. Moderne Führung heißt viel mehr Menschen befähigen, statt sie zu steuern. Es geht darum, Sinn zu stiften, ein Warum zu bieten, ganz wichtig, psychologische Sicherheit schaffen und Entwicklung fördern. Und dafür gibt es auch verschiedene Bezeichnungen. Also ich meine Leadership an sich, Führungsstile, da gibt es ganz viele unterschiedliche Kategorien, in die man das so einsortieren kann. Eins zum Beispiel ist Transformational Leadership, was auch so bei neuer Führung immer wieder genannt wird. Bei Transformational Leadership geht es eben viel um Innovation. Also da geht es darum, Mitarbeiter zu ermutigen, zu inspirieren, in vor allem auch kreativen Umfeldern. Dann ist ein Punkt, wo sich auch viele gerne mit identifizieren, Servant Leadership. Also da geht es darum, dass man dem Team dient und diesen Leitsatz, ich arbeite für euch und nicht ihr für mich. Das Team steht also da ganz, ganz klar im Mittelpunkt. Dann so im Agile-Bereich generell gibt es eben auch Agile Leadership, wo es viel um Anpassungsfähigkeit geht, lernbereit sein, die Selbstorganisation zu unterstützen und dann auch eben sich immer weiterzuentwickeln. Eine ganz coole Führungstechnik, die ich eigentlich als Überschrift, sage ich jetzt mal, ganz gut finde, ist dieses situative Führen. Also wenn man sich mal überlegt, naja, wir haben es ja jetzt so grob schon vorhin angerissen, es gibt ja nie diese eine Art zu führen. Ich muss mich ja als Führungskraft heutzutage immer an die Umstände und an meine Mitarbeitenden anpassen. Und entsprechend situativ zu führen, erlaubt es mir halt, auf meine Bedürfnisse, unsere Bedürfnisse auf des Teams und die Einzelbedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden einzugehen. Ursprünglich kommt, also wenn man das googelt, da kommt das situative Führen ist eigentlich mal eine Theorie gewesen oder ist eine Theorie, die Hersey und Blanchard geprägt haben. Da gibt es allerdings einige Kritiken, weil die nie empirisch validiert werden konnte, weil sie auch sehr kompliziert formuliert ist und nicht so richtig praxisanwendbar in dem Sinne, zumindest nicht für Führungskräfte selbst. Als Begriff finde ich es trotzdem ganz gut und ich finde, man kann das praktisch mit so zwei Fragen ganz gut einleiten. Also wenn man jetzt so denkt, ich möchte situativ führen im Sinne, dass ich als Führungskraft auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehe, dann kann man das eigentlich ganz gut machen, indem man sich je nach Aufgabe immer zwei Fragen stellt. Das ist einmal, kann die Person die Aufgabe in dieser Situation bearbeiten und will die Person die Aufgabe in dieser Situation bearbeiten? Und damit kommt man dann natürlich, wenn man diese Frage entsprechend, also wenn man beide Fragen beantwortet, immer zu vier möglichen Antworten. Also sie kann und sie will, dann kann ich sie einfach machen lassen. Sie kann und sie will nicht, dann muss ich als Führungskraft eben gucken, dass ich sie motiviert bekomme, indem ich zum Beispiel Bezug herstelle, das Warum klar mache, vielleicht eine persönliche Sinnstiftung, so Sachen, also motivierend quasi unterwegs sein. Dann kann man natürlich sagen, ich kann nicht, aber ich will. Da geht es dann natürlich darum, die Person zu befähigen. Braucht es ein Training? Braucht es nochmal eine Erklärung? Kann jemand anders erklären? Vielleicht hat es nicht funktioniert, als ich es erklärt habe. Oder wen brauchen wir? Was müssen wir machen, damit du kannst? Und dann gibt es natürlich noch, ich kann nicht und ich will nicht. Da muss man dann so ein bisschen von allem etwas machen, je nachdem, was halt besonders stark ausgeprägt ist, wo es vielleicht am stärksten hakt. Da würde ich auf jeden Fall immer anfangen. Aber das so als kleine Technik, so zwei Fragen, die man sich immer ganz gut stellen kann, die, wie ich finde, egal in welchem Umfeld man sich befindet, egal welchen Führungsstil man sich angeeignet hat, wo man sich am wohlsten fühlt, was einem am wichtigsten ist. Daran, finde ich, kann man sich immer orientieren und schauen, welche Bedürfnisse gibt es gerade im Team, auf wen muss ich wie eingehen und da dann eben auf die Situation eingehen. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes, als sich immer wieder zu überlegen oder vor Augen zu führen, dass nicht jeder in meinem Team das Gleiche braucht. Übrigens, die brauchen auch nicht das Gleiche wie du, sondern sich immer wieder als Führungskraft zu fragen, wer braucht zum Beispiel Struktur und wer will Freiraum? Und wenn man sich darüber bewusst ist und sich auch immer wieder aufs Neue bewusst macht, dann ist man ja schon auf einem super Weg, eine gute Führungskraft zu werden. Wenn ich es schaffe, auf die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden einzugehen, bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und jetzt mal noch ein bisschen konkreter die zweite Frage: Was macht eine gute Führungskraft aus? Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das kommt natürlich immer darauf an, wen man fragt. Du selber als Führungskraft magst vielleicht von deinem Chef Sachen, die der eine Mitarbeiter auch von dir will, die andere Mitarbeiterin von dir aber vielleicht nicht. Und im Endeffekt ist es wie immer sehr situationsbedingt, sehr persönlichkeitsbedingt. Aber ich finde, es gibt so 5 Punkte, die ich persönlich super wichtig finde. Und das sind übrigens alles Sachen, die man lernen kann. Also das auch, ne? Ich meine, wir kennen das ja von überall her. Es ist noch kein Experte vom Himmel gefallen. Und es gilt auch für Führungskraft sein. Also auch in der Rolle als Führungskraft bist du nicht als perfekte Führungskraft geboren. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und es gibt sicherlich Sachen, und da könnt ihr jetzt auch, wenn ich die 5 Punkte mal so durchgehe, jeder so ein bisschen selber in sich reinhören. Es gibt sicherlich Sachen, wo man vielleicht selbst talentiert dafür ist. Und dann gibt es Sachen, wo man einfach ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss. Oder will. Oder wie auch immer. Feedback bekommt, dass man da mehr Arbeit reinstecken sollte. Also wo auch immer es herkommt. Aber nichtsdestotrotz, es ist alles lernbar. Und wenn man da Bock drauf hat und sich aktiv dazu entscheidet, ja, ich möchte das mit diesem Führungskraftsein auf jeden Fall mal ausprobieren, dann mach's einfach. Guck dir an, was es dafür braucht. Guck dir an, was du davon vielleicht schon kannst. Und dann eigne dir die anderen Sachen an. Weil ausprobieren, warum nicht? Solange du Bock hast, kannst du das auch lernen. Und wenn du dann merkst, es ist doch nichts für dich, ja und? Dann weißt du es. Aber zurück zu den 5 Punkten, die ich wichtig finde. Da gehe ich jetzt gleich auch einzeln nochmal drauf ein. Als allererstes Selbstreflexion, dann emotionale Intelligenz und Empathie, dann Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Verletzlichkeit. Als allererstes und mit als wichtigstes, und wenn es nur eine Sache ist, die man als Führungskraft braucht, dann ist es auf jeden Fall Selbstreflexion. Weil damit kannst du alles andere vorantreiben. Wenn du dich selbst kennst, dich reflektieren kannst und bereit bist, an dir zu arbeiten, dann kannst du auch alles andere lernen. Wenn du es schaffst, es regelmäßig zu machen, für dich selber und für dein Team, dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schiefgehen. Weil das setzt ja voraus, dass ihr bereit seid, da Arbeit reinzustecken. Und wenn ihr es schafft, regelmäßig zu reflektieren, oder wenn wir jetzt mal bei dir bleiben als Führungskraft, wenn du es schaffst, regelmäßig zu reflektieren, okay, das und das habe ich gut gemacht, das und das lief noch nicht so dolle, da möchte ich mir das noch genauer angucken, hier möchte ich besser damit umgehen. Wenn du dich aktiv damit beschäftigst, dann kannst du alles, was wichtig ist, lernen und dann kannst du zu einer guten Führungskraft werden. Um das mal so als Impuls in den Alltag zu bringen, plan bewusst Zeit für Selbstreflexion ein. Und du kannst da einfach anfangen mit 10 Minuten pro Woche. Ich mache das super gerne freitags, zum Beispiel auch mit 2 fixen Fragen. Ganz simpel: Was lief diese Woche gut? Was lief diese Woche noch nicht so gut? Was hat diese Woche gut funktioniert? Wo habe ich blockiert? Was möchte ich nächste Woche anders machen? Im Prinzip geht es immer auf das Gleiche zurück. Wo stehe ich gerade und was sind meine nächsten Schritte? Und wenn du dir das einfach blockst für Freitagnachmittag, da nochmal reflektieren, dann kannst du dich in ganz kleinen iterativen Schritten Woche für Woche da weiterentwickeln. Punkt 2. Empathie und emotionale Intelligenz. Im Endeffekt geht es darum, Gefühle erkennen zu können und konstruktiv damit umzugehen. Und zwar sowohl bei sich selbst als auch bei anderen. Wenn du verstehst, was bei den Leuten los ist, kannst du natürlich auch ganz anders damit umgehen. Dich in andere reinversetzen können, dich in andere reinfühlen können, was das emotional mit ihnen macht, wenn ihr jetzt als Team XY macht. Ganz wichtiger Punkt. Wenn ich verstehe und schon allein, wenn ich erkenne, ja, das ist ja mal der erste Schritt, wenn ich check, was geht bei der Person eigentlich gerade ab oder schon antizipieren kann, was könnte das jetzt mit meinen Mitarbeitenden machen, wenn wir das und das machen, kann ich mich ja schon ganz anders darauf vorbereiten und ganz anders damit umgehen. Immer aufpassen, ne? Also nur weil ich denke, das könnte diesen Effekt drauf haben, heißt ja nicht, dass es den Effekt dann wirklich hat. Aber auch da, Praxisübertrag, nutzt doch einfach mal die 1-zu-1-Gespräche, nicht nur dafür, Aufgaben zu klären, sondern auch, um zuzuhören und mal abzuchecken, was beschäftigt die Leute eigentlich. Frag einfach mal, was brauchst du gerade von mir als Führungskraft? Und dann kommt ja auch schon ein ganz anderes Gespräch zustande, wie wenn man einfach nur die Aufgaben verteilt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Kommunikationsfähigkeit. Und da geht es natürlich darum, dass ich kommuniziere und wie ich kommuniziere. Und hier spielen natürlich viele Punkte so ein bisschen mit rein. Einerseits geht es natürlich darum, dass man es schafft, klar, wertschätzend und transparent zu kommunizieren. Das geht natürlich aber auch nur dann, wenn man selber Klarheit darüber hat, was ist eigentlich hier los. Also Klarheit zu haben, was sollen wir überhaupt als Team leisten? Was ist das genau für eine Aufgabe, die wir hier bekommen haben? Was wird von uns erwartet? Auch dieses Erwartungsmanagement. Was erwartet mein Chef vielleicht wiederum von uns als Team? Und nur wenn ich das klar habe und weiß, kann ich das ja auch klar kommunizieren. Und wenn ich das aber weiß, dann ist es auch wichtig, es entsprechend zu kommunizieren und dieses Erwartungsmanagement eben weiterzugeben. Das erwarte ich von euch, das erwartet ihr von mir. Und eben nach oben und nach unten dieses Erwartungsmanagement klar zu haben. Bei Kommunikation spielt da natürlich noch ganz viel anderes mit rein. Da kann man dann so Fässer aufmachen wie gewaltfreie Kommunikation, Sender-Empfänger, Vier-Ohren-Modell und ich weiß nicht, was noch alles. Kann ich auch gerne mal eine separate Folge dazu machen. Das geht jetzt aber hier auf jeden Fall zu tief. Mir geht es nur darum, dass man sich darüber bewusst ist, dass man klar wertschätzend und transparent kommunizieren sollte. Was hier auch ein bisschen reinfällt, ist das Thema Feedback. Feedback an sich natürlich als Führungskraft extrem wichtig. Da so ein bisschen als Eckpunkte Best Practices für Führungskräfte würde ich A sagen, klar, ganz klar, regelmäßige Feedbackgespräche. Also guck, dass du es schaffst, regelmäßig strukturiert Gespräche mit den Leuten zu führen. Bau aber gleichzeitig das auch so in den Alltag ein. Also ich kann auch wirklich auf dem Flur regelmäßig kleines Coffee Break Feedback geben. Also wenn ich gerade einem Mitarbeiter über den Weg laufe und im Kopf habe, ah, da habe ich neulich was von dem gelesen, das war super, dann reicht es auch zum Beispiel als Lob in einem Halbsatz. Vernachlässige aber auch nicht diese konkreten Gespräche dazu, damit es konstruktiv bleibt. Gerade wenn eine größere Aufgabe erledigt wurde, was war gut, wo können wir vielleicht noch Sachen verbessern? Da aktiv zuhören, Verständnis zu zeigen für die Perspektive des anderen und Feedback einfordern, ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, den Mitarbeitenden zu sagen, was sie gut und schlecht gemacht haben, sondern guck, dass du Rückmeldung bekommst zu deinem Führungsverhalten. Und das kannst du zum Beispiel auch ganz konkret machen, indem du nach dem, was dich interessiert, fragst. Weil dieses, hast du Feedback für mich, das beantwortet fast niemand mit Ja. Wenn du aber weißt, da war letztens ein Meeting oder wir hatten eine schwierige Situation oder ich möchte gerade an einer bestimmten Verhaltensweise von mir arbeiten, dann frag da ganz konkret nach, hey, hast du zu der und der Situation, zu dem und dem Verhalten von mir Feedback für mich? Was hätte ich da und da in der Situation anders machen können, deiner Meinung nach? Da hilft es übrigens, wenn du wirklich Feedback willst, auch diese W-Fragen zu stellen, weil das ja offene Fragen sind, die aber nicht mit Ja-Nein beantwortet werden können. Also da muss ja was dazu gesagt werden. Auch da zum Thema Kommunikation als Praxisimpuls. Fragen helfen, Klarheit zu schaffen. Also auch beim Thema Klarheit, ganz konkret fragen, schaffst du es, mir den Entwurf mit den besprochenen Änderungen bis Mittwochnachmittag zu schicken? Kann die Person sagen ja, nein? Wenn ja, alles tippitoppi. Wenn nein, öffnet es quasi das Gespräch über Prioritäten oder was auch immer. Und Feedback, hatte ich ja gerade schon gesagt, regelmäßig Feedback geben, das auch wertschätzend formuliert ist und nicht nur korrigiert. Das braucht beides und selber eben auch einfordern. Dann sind wir schon bei Punkt 4, Verantwortungsbewusstsein. Im Prinzip ziemlich selbsterklärend, als Führungskraft sowieso ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar für das Team und für Entscheidungen. Weil prinzipiell ist es ja schon so, als Führungskraft bin ich immer für mein Team verantwortlich. Also wenn die was verbocken, bin im Zweifelsfall ich schuld. Und ich finde auch, dass eine Führungskraft vor dem Team zu stehen hat. Erstmal. Und dann nach innen, ja klar, immer situationsbedingt sowieso, aber dann erst nach innen zu gucken, okay, was ist hier eigentlich schiefgelaufen und wie können wir das fürs nächste Mal verhindern? Und im Endeffekt bedeutet Führung ja, Verantwortung zu übernehmen. Du hast nun mal jetzt Verantwortung für ein Team und zwar auch, wenn es mal unbequem wird. Und da finde ich es halt super wichtig, hier auch wieder als Praxisimpuls, wenn ein Fehler im Team passiert, aufpassen, dass man nicht fragt, wer war's, sondern sich selbst erstmal fragen, was hätte ich als Führungskraft eigentlich tun können, um das zu verhindern oder besser zu begleiten? Und das dann offen anzusprechen. Weil das baut nämlich auch Vertrauen auf und ist natürlich auch eine Form von Vorbildwirkung. Und es ermöglicht es ja dann auch im Weiteren ganz anders mit deinem Team umzugehen. Also sie vertrauen dir ja dann viel mehr. Man schafft eine ganz andere Form von Fehlerkultur. Man kann ganz anders gemeinsam an so Sachen arbeiten, weiter wachsen, ganz anders drüber kommunizieren. Und dann kannst du natürlich auch zurückfragen, ne? Also du kannst natürlich selber schon mal sagen, was hätte ich als Führungskraft tun können, um das zu verhindern oder besser zu begleiten? Und dann auch schon ins Team geben, hey, sorry Leute, habe ich verbockt, weil hätte ich besser so und so machen können. Und dann können die aber auch sagen, nee, hast du eigentlich, aber wir hätten noch das und das von dir gebraucht. Öffnet natürlich auch wieder ein ganz anderes Gespräch. Und jetzt noch der letzte Punkt, was ich total spannend finde, das ist Verletzlichkeit. Und ich kenne das, glaube ich, ausschließlich, ja, sicherlich nicht ausschließlich, aber ich kenne das eben von Brené Brown. Das ist eine Sozialwissenschaftlerin aus den USA, die viel zu Scham, Mut, Empathie und eben Verletzlichkeit forscht. Die hat auch einen super TED-Talk zu dem Thema. Also wer den nicht kennt, guckt euch den unbedingt an. Und hat auch ein Buch geschrieben, viele Bücher geschrieben tatsächlich, aber eins, das Dare to Lead, ist eins ihrer neueren Bücher, wo sie ihre Forschung zum Thema Verletzlichkeit, Empathie, Scham und so Sachen zusammenführt aufs Thema Führung. Auf Deutsch heißt das Führung wagen. Ganz große Empfehlung. Das ist tatsächlich kein einfaches Thema. Auch sie selbst, also wer ihre Bücher kennt, ich liebe ja ihren Schreibstil, weil sie sehr nahbar und bildlich schreibt und sie selbst auch total mit dem Thema zu kämpfen hatte in ihrem Leben, würde ich sagen. Und das ist nichts, was man so ohne weiteres von heute auf morgen... Vielleicht kann man es, weil man es quasi von klein auf gelernt hat. Aber wenn man es sich damit schwer tut, ist es echt anstrengend. Das ist richtig anstrengende Persönlichkeitsarbeit. Aber ich finde es total spannend und super wichtig, auch für einen als Mensch, aber auch als Führungskraft, weil es natürlich gerade auch zum Thema Vorbildfunktion, es öffnet dir ganz andere Türen. Du kannst ganz anders Vertrauen und Verbindung zu deinem Team, auch Kolleginnen, wem auch immer aufbauen. Aber wenn man es jetzt mal darauf bezieht, kannst ganz andere Verbindungen zu deinem Team aufbauen, wenn du es schaffst, dich auf der Ebene verletzlich zu zeigen. Und das heißt jetzt nicht, sich vorne hinzustellen und zu heulen, ne? Also Verletzlichkeit hat ja ganz viele Ebenen. Ich will da jetzt auch gar nicht so super dolle reingehen, weil das einen riesen Fass aufmacht. Aber wenn ihr da prinzipiell Bock drauf habt, ich kann euch nur empfehlen, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Hier gilt tatsächlich auch ganz stark Vorleben. Also wenn man das mal in der Praxis sieht, dein Team kann sich, also schon allein durch diese Machtverhältnisse zwischen Team und Führungskraft, die es immer gibt, egal ob ihr die forciert oder nicht, es gibt nun mal ein Machtverhältnis. Dein Team kann sich erst wirklich verletzlich zeigen, wenn du das auch tust. Also wie bei allen Sachen Vorbildfunktion und bei Verletzlichkeit ganz besonders, weil man sich dadurch natürlich nochmal ganz anders zeigt, als man das sonst tut. finde ich tatsächlich einen, ja, ich will es gar nicht Bonus nennen, weil ich finde es tatsächlich super wichtig, aber ich bin auch jemand, der sehr stark auf Beziehungen mit Menschen baut und die braucht und auch sehr gerne aufbaut. Von dem her ist mir das extrem wichtig und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch so gerne damit beschäftigt. Ich verstehe auch, dass das vielen sehr schwer fällt. Aber wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, versteht man, glaube ich, relativ schnell, dass es eigentlich super wichtig ist in jeder Lebenslage. Und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Nehmt das mal mit, lest euch da mal ein bisschen ein. Guckt euch einfach mal den TED-Talk von Brené Brown an, ganz ehrlich. Ich gucke mal, dass ich den nachher finde, dann kann ich den noch in die Shownotes packen. Ich kann das, glaube ich, einfach gar nicht so gut in Worte fassen. Wie gesagt, guckt euch den TED-Talk an und dann wisst ihr Bescheid. Und dann könnt ihr euch damit beschäftigen und dann wisst ihr auch, was das wirklich für einen Impact haben kann. Auf das alltägliche Leben und aber auch auf Führung. Jetzt zum Schluss noch die dritte Frage. Was sind die Puzzleteile, die es dafür braucht, um eben eine gute Führungskraft zu sein? Und wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Jeder von uns findet andere Sachen wichtig. Jeder von uns hat einen anderen Fokus. Jedem von uns fällt auch was anderes besonders leicht oder besonders schwer. Deswegen, wenn man das jetzt mal so als Puzzle sieht, setzt man sich da ja so seine eigenen Teile zusammen, um den eigenen Führungsstil auch zu finden und dann die eigene Version von einer guten Führungskraft zu sein. Es gibt trotzdem aber auch so einige Puzzleteile, die dafür eben essentiell sind. Die haben wir alle schon mehr oder weniger stark angesprochen. So Sachen wie Vertrauen. Ich meine, ohne Vertrauen keine Zusammenarbeit. Das braucht ihr einfach. Klarheit, habe ich ja gesagt, es braucht erstmal die Klarheit über die Ziele, über die Rollen jedes Einzelnen, über Erwartungen. Und dann müssen diese auch noch klar kommuniziert werden. Feedback-Kultur, habe ich ja auch gesagt, regelmäßig, konstruktiv und wechselseitig. Es muss in beide Richtungen gehen. Dann ist als Führungskraft noch so ein Thema, das habe ich jetzt nur ganz kurz am Anfang angerissen, dieses Coaching-Mindset. Es geht darum, Leute zu entwickeln, nicht zu dirigieren. Selbstmanagement ist natürlich auch noch ein Thema. Umgang mit Stress, Zeit, Prioritäten. Und dann das Teamverständnis, Stichwort emotionale Intelligenz. Stärken nutzen von deinem Team, den einzelnen Mitarbeitern. Unterschiede erkennen. Gucken, wer braucht was von mir. So Sachen. Das sind so essentielle Puzzleteile, die man braucht. Und wie gesagt, bei manchen ist man talentierter, bei manchen weniger talentiert, manche sind einem vielleicht auch nicht so wichtig. Alles fein. Aber fragt euch gerne mal, was ist das eine Puzzleteil, das du in deiner Führungsrolle noch stärken möchtest? Fassen wir also zusammen. Welche Eigenschaften eine gute Führungskraft braucht, hängt eben immer davon ab, wer das überhaupt beurteilt. Allgemein gibt es aber eben einige Punkte, die für moderne Führung wichtig sind. Allen voran meiner Meinung nach die Selbstreflexion. Und basierend auf dem, was wir besprochen haben, habe ich zum Schluss nochmal 5 Mini-Impulse. Erstens, nimm dir regelmäßig Zeit für Selbstreflexion. Punkt. Ganz wichtig. Zweitens, hör zu, bevor du führst. Drittens, klär Erwartungen nach oben und nach unten. Viertens, hol dir Feedback. Auch dann und vor allem dann, wenn es unangenehm ist. Und fünftens, Führung ist kein Ziel, sondern ein Lernprozess. Und zum Schluss noch ein passendes Zitat von Brené Brown aus der To Lead. Da sagt sie nämlich, who we are is how we lead. Wer wir sind, ist, wie wir führen. Und egal, was unsere Umstände als Führungskraft sind, wir müssen uns immer mit uns selbst beschäftigen. Und damit danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen, die gerade auf dem Weg in die Führung sind oder eben schon mittendrin stecken. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne einfach eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind wie immer in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.